Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das passt zu der Jahreszeit, in der wir uns gerade befinden, zum Sommer. Und für viele, Martin hat das eben schon mal so ein Stück weit abgefragt, zur schönsten Jahreszeit, die es so gibt, nämlich einem Sommer, in dem eine Fußball-WM stattfindet. Und das Bild, das ich mitgebracht habe, das handelt auch von einem Fußballspiel, an das sich vielleicht der ein oder andere noch erinnern wird. Und zwar, Heiko, kannst du mal ein Bild weitermachen, mein Ding geht nicht. Genau. Und zwar an ein Fußballspiel vor 2 Jahren, das Handspiel, das verhindert hat, dass wir 2024 Fußball-Europameister geworden sind. Und dieser junge Mann mit den langen Haaren, der da zu sehen ist, noch heute, wenn er in deutschen Stadien spielen muss, wird er ausgepfiffen. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich pfeifen könnte, würde ich wahrscheinlich mitpfeifen. Das erste Bild. Das zweite Bild, für diejenigen, die nicht so viel mit Fußball am Hut haben, vielleicht bekannt, die Deutsche Bahn und ihr Hang dazu, nicht immer ganz pünktlich zu sein. Und der ein oder andere hat ja vielleicht auch das Glück, nicht Deutsche Bahn fahren zu müssen und hat mit Fußball auch nicht besonders viel am Hut, aber bestellt hin und wieder im Internet Pakete und wartet dann sehnsüchtig darauf, dass dieses Paket erscheint, bis dann irgendwann auf dem Handy diese Nachricht erscheint. Genau, und ich hätte noch andere Bilder zeigen können, von einem Bauprojekt in Stuttgart zum Beispiel, das eigentlich 2021 hätte fertig werden sollen, von einem Buckelwal an Deutschlands Ostseeküste. Und alle gemeinsam hätten diese Bilder, dass sie unseren Puls ein Stück weit in die Höhe treiben und man fängt an, sich so ein bisschen zu ärgern, wenn man diese Bilder nur sieht. Es gibt Situationen in meinem Leben oder in unserem Leben, und ich merke das bei mir, je älter ich werde, desto mehr gibt es von diesen Situationen, von diesen Vorkommnissen. Da treibt es einem den Puls so ein bisschen in die Höhe und man fängt an, sich zu ärgern. Und dann kommt Jesus und im Kapitel, um das es heute gehen soll, in Matthäus 11, da sagt Jesus, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, glückselig ist, wer keinen Anstoß an mir nimmt. Und dieser Satz zeigt, Jesus wusste, genauso wie das Handspiel 2000 Jahre nach mir, genauso wie unpünktliche Züge und nicht angekommene Pakete, Jesus wusste, ich werde die Leute verärgern. Leute werden an mir Anstoß nehmen, Leute werden sich über mich ärgern. So wie der Bademeister sagt, nicht vom Beckenrand springen, weil er genau weiß, wie verlockend es ist, ungeduscht mit dem Kopfsprung vom Beckenrand zu springen, so sagt Jesus, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert, weil er genau weiß, Leute werden sich an mir ärgern. Leute werden Anstoß an mir nehmen. Und der Erste in diesem Kapitel, um das heute gehen soll, Matthäus 11, der sich an ihm ärgert, ist sein eigener Cousin, Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, er sitzt im Gefängnis, weil er Herodes, dem damaligen Machthaber, gesagt hat, es ist nicht richtig, dass du deinem eigenen Bruder die Frau wegnimmst und sie heiratet und deshalb schmeißt Herodes ihn ins Gefängnis. Und im Gefängnis, in dieser schwierigen Situation angekommen, da kommt Johannes ins Fragen. Da kommt er ins Fragen und fragt sich, ey, wie kann es sein, ich, der sich so für Jesus eingesetzt hat, der Missstände angesprochen hat, der Herodes gegenüber nicht den Schwanz eingezogen hat, sondern gesagt, was Sache ist und was nicht richtig ist. Ich, der auf Jesus hingewiesen hat, der gegen den heuchlerischen Pharisäern gegenüber standhaft geblieben ist, warum sitze ich ausgerechnet im Gefängnis und muss darauf warten, dass ich hingerichtet werde? Und im Gefängnis sitzend schickt Johannes seine eigenen Jünger hin zu Jesus und lässt ihn fragen, bist du der Messias, auf den wir gewartet haben, oder müssen wir auf einen anderen warten? Warum? Weil er ins Zweifeln kommt in dieser schwierigen Situation, weil er ins Fragen kommt und, sonst würde es Jesus nicht sagen, weil er sich über Jesus ärgert. Wahrscheinlich kennen viele von uns die Geschichte oder haben sie schon mal gehört von Horatio Spafford, einem Mann, der bei einem Schiffsunglück seine 4 Töchter verliert. Und seine Frau telegrafiert ihm von England nach Hause, ich bin als Einzige gerettet worden. Und dieser Spafford, der reist dann nach zu seiner Frau und an der Stelle, wo er seine 4 Töchter verloren hat bei dem Schiffsunglück, da schreibt er das Lied It is well with my soul. Das davon handelt, dass er trotz dieser Trauer, trotz diesem Unglück tiefen Frieden in seinem Herzen hat und es seiner Seele gut geht. Aber wie oft in unserem Leben, obwohl die Situation bei weitem nicht so schlimm ist wie bei Johannes oder eben bei diesem Liederdichter, sieht es bei uns so ganz anders aus. Da ist kein Frieden im Herzen. Da geht es unserer Seele auch überhaupt nicht gut, sondern wir kommen wie Johannes ins Fragen. Wie kann Jesus das zulassen, dass es mir in dieser Situation so geht? Warum läuft mein Leben gerade so und nicht, wie ich es mir vorgestellt habe? Und wir kommen wie Johannes ins Fragen und wir ärgern uns an Jesus. Ich weiß noch, wie ich vor vielen Jahren mittlerweile meine erste Stelle als Jugendreferent oben noch im Norden. Da habe ich in meiner Freizeit im Urlaub Freizeiten veranstaltet für andere Reiseunternehmen und habe als Kanu-Scout in Schweden gearbeitet. Tagsüber also durch die schwedische Wildnis gepaddelt schön und abends dann irgendwo in der Wildnis einen Platz gesucht, wo man die Zelte aufschlagen kann und dann Essen über Lagerfeuer gemacht. Klingt erstmal ganz gut, aber wir hatten ziemlich schlechtes Wetter und ich habe gemerkt, je älter ich werde, desto schlechter tut's mir auch, wenn ich nachts auf einer Isomatte schlafen muss, auf dem Waldboden. Und dann war ich irgendwann ganz zufrieden, dass die Zeit zu Ende geht und ich endlich wieder Richtung Heimat fahren konnte und die Freizeit war vorbei, alles ein bisschen anstrengend. Aber was tut man nicht alles, um sich für Gott einzusetzen? Und dann fuhren wir also zurück in meinem alten Audi. Ich hatte noch 3 Teilnehmer von der Freizeit mitgenommen. Und irgendwann entschied sich mein alter Audi, plötzlich mitten auf der Straße auszugehen. Zum Beispiel das erste Mal auf der schwedischen Schnellstraße, zweispurig, die Polizei hinter uns. Auf einmal geht der Audi aus. Und die Leute sagen uns, die Polizei sagt uns, ihr könnt hier nicht stehen bleiben. Und ich habe mir gedacht, ja gut, ich würde hier auch ungern stehen bleiben, aber das Auto ist ausgegangen. Und es ging weiter in einer Tour und einer Tour. Das Auto ging immer wieder aus, besonders beliebt, wenn wir gerade auf die Fähre fahren wollten. Vogelfluglinie, das heißt 2 Fähren. Und wir haben mehrere Fähren verpasst. Und dann irgendwann auf der E55 in Dänemark, Helsingborg heißt es, glaube ich, angekommen, endlich die erste Fähre hinter uns, über die erste rote Ampel schon gefahren, weil ich nicht bremsen wollte, die zweite Ampel auch rot und der Motor geht wieder aus. Und ich nehme meine Faust und box gegen die Vorderscheibe und die Vorderscheibe hat einen Riss. Und der Frust war noch nicht mal so sehr über meinen Audi, der ständig ausgegangen ist, sondern dass ich mir gedacht habe, Gott, hast du nicht gesehen, was ich gerade gemacht habe? Ich habe mich eine Woche für dich eingesetzt, habe auf dem Waldboden geschlafen, habe meine Zeit verbracht, damit Leute von dir hören. Ey, und du kannst noch nicht mal dafür sorgen, dass ich endlich wieder zu Hause ankomme und endlich wieder eine warme Dusche haben kann. Wie viele Situationen gibt es in unserem Leben, wenn wir ganz ehrlich sind, in denen es uns geht wie Johannes? Das Leben läuft eben nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und manche Lebensumstände, manche Lebenssituationen sind so überhaupt nicht so, wie wir gedacht haben, wie sie sein sollten. Vielleicht haben wir uns sogar besonders für Gott eingesetzt und denken, dann sollte unser Leben auch besonders gut laufen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und unserer Seele geht es nicht gut und uns ist überhaupt nicht danach, Lieder zu schreiben, sondern wir kommen ins Fragen wie Johannes und wir ärgern uns an Gott. Aber bei Johannes sind es wahrscheinlich nicht nur die Lebensumstände, seine Situation im Gefängnis, die ihn dazu bringen, dass er ins Fragen kommt, die ihn dazu bringen, dass er sich über Jesus ärgert. Sondern ist wahrscheinlich auch, dass er sich an Jesus ärgert, weil Jesus sich verhält, wie er sich verhält. Johannes kündigt immer wieder Jesus an. Er ist am Jordan und er predigt. Und er predigt immer wieder das Gericht Gottes. Die Leute sollen umkehren und die Leute sollen gute Taten tun. Wer 2 Hemden hat, sagt Johannes, der soll 1 abgeben und wer genug zu essen hat, der soll an die weitergeben, die nicht genug Essen haben. Er nennt die Menschen Schlangenbrut und er kündigt an, jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, der wird umgehauen und ins Feuer geschmissen. Die Leute sollen Gutes tun, sagt Johannes, und wer nichts Gutes tut, den kann Gott nicht gebrauchen. Und dann kommt Jesus. Und Jesus lädt sich zu Zolleinnehmern ein, die auf Bäumen sitzen und die nicht abgegeben haben, sondern genommen haben vom jüdischen Volk, was sie hätten nicht nehmen sollen. Jesus verurteilt Ehebrecherinnen nicht, obwohl sie auf frischer Tat ertappt worden sind. Anstatt dem Hauptmann zu sagen, ey, geh weg aus unserem Land, bedrücke unser Land nicht weiter, dem Hauptmann der Römer, heilt er seinen Diener. Und nach dem bekanntesten Vers in der Bibel, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt und so weiter, sagt er nicht, denn ich bin gekommen, um zu richten, sondern da sagt Jesus, Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, nicht um zu richten, wie Johannes das gesagt hat, sondern um zu retten. Und Johannes, der so viel Gericht gepredigt hat und so viel Gutes tun und so weiter gepredigt hat, und der gesagt hat, die Axt ist schon an den Baum gelegt, an all die Bäume, die keine Frucht bringen, der steht da und er kommt ins Fragen. und er fängt an, sich über Jesus zu ärgern. Weil dieser Jesus, wie er da kommt und wie er da handelt, so überhaupt nicht zu seinem Bild passt, das er sich von ihm gemacht hat. Und ich glaube, manchmal sind es bei uns die Lebensumstände oder bestimmte Situationen, die uns ins Fragen bringen, ey, ist Jesus wirklich der Messias? Oder müssen wir noch auf einen anderen warten? Oder stimmt das überhaupt nicht mit ihm? Manchmal sind es die Lebenssituationen, die uns ins Fragen bringen und die uns über Gott ärgern lassen. Aber manchmal ärgern wir uns auch über Jesus, weil sein Handeln so überhaupt nicht zu dem Bild passt, das wir uns von ihm gemacht haben. Und es ist gut zu sehen, wie Jesus mit dem Zweifel und mit dem Ärger von Johannes umgeht. Er schickt die Jünger von Johannes nicht weg. Er sagt ihnen nicht, hey Jungs, sagt Johannes einfach, dass er sich gefälligst daran erinnern soll, wie seine Mutter ihm immer gesagt hat, Johannes, als du noch in meinem Bauch warst und ich Maria, die Mutter von Jesus, besucht hat, da hast du im Bauch, da hast du gesprungen, weil du gemerkt hast, das ist der Messias. Erinnere dich daran und reiß dich mal ein bisschen zusammen. Und er lässt Johannes auch nicht sagen, Johannes, erinnerst du dich nicht, als du mich getauft hast und die Stimme vom Himmel kam? Das ist mein geliebter Sohn, erinnere dich daran und dann reiß dich ein bisschen zusammen, dann wirst du ja wohl wissen, dass ich der Messias bin. Das sagt Jesus Johannes nicht, sondern er schickt Johannes Jünger mit einer barmherzigen Botschaft nach Hause und dann spricht er gut über Johannes. Er spricht vor den Leuten, die diese ganzen Zweifel und die den Ärger mitbekommen haben, gut über Johannes. Er sagt, das ist der Bote. Ihr habt gerade seine Zweifel, seinen Ärger mitgekriegt, aber das bleibt doch mein Bote, der Prophet, der mich ankündigen soll, von dem schon das Alte Testament schreibt. Ihr habt seine Zweifel und seinen Ärger mitbekriegt und trotzdem, es gibt keinen größeren Propheten im Alten Testament als Johannes. Das ist der Mann, auf den ich mich verlassen will. Ihr habt seinen Ärger, seinen Zweifel, seinen Zorn mitgekriegt und trotzdem, Johannes bleibt mein Mann. Das ist mein Prophet, der mich ankündigt. Wie gut ist das zu hören, dass Jesus treu zu Johannes steht, trotz seiner Zweifel, trotz seines Ärgers. Das bedeutet nämlich, Gott kann auch mit unserem Ärger umgehen. Wir können ehrlich sein. Wenn wir uns über Gott ärgern, wir können ehrlich dazu stehen. Gott kann damit umgehen. Ich weiß noch, vor vielen Jahren, nicht so viele wie bei der ersten Geschichte, aber vor einigen Jahren, ich habe mich wieder am Kiten versucht. Das ist so eine Sportart, wo man auf dem Brett auf dem Wasser steht und oben im besten Fall so ein Drachen einen übers Wasser zieht. Und ich kann das überhaupt nicht. Oder ziemlich schlecht auf jeden Fall dafür, dass ich es schon oft versucht habe. Und wir waren oben an der Ostsee. Und wir haben da einen Freund, der ist der Kite-Lehrer. Und der sollte mir das nochmal ein bisschen beibringen. Aber dann hat er mich nur irgendwie raus aufs Wasser geschickt und mich dann da dem Wind und den Wellen und allem anderen überlassen. Und es hat wieder nicht funktioniert, das Kiten. Der Wind kam, wenn ich gerade keinen Wind gebraucht habe. Und wenn ich zurückfahren wollte, hat er nachgelassen und so weiter und so fort. Und ich war frustriert und irgendwann habe ich mich so über Gott geärgert, dass ich mir gedacht habe, Gott, kannst du mir nicht jetzt gerade mal ein bisschen Wind schicken, damit ich wieder zumindest ans Ufer fahren kann. Wenn ich schon diesen Sport nicht hinkriege, dann mach doch wenigstens, dass ich es hinkriege, wieder heile ans Ufer zu kommen. Und ich war so frustriert, ich habe mich so über Gott geärgert. Und nachher habe ich gedacht, ey, darf ich das überhaupt wegen so einer Lappalie mich über Gott ärgern? Und wenn wir diese Geschichte lesen, glaube ich, dann ist es so gut zu sehen. Jesus sagt über Johannes nicht, ey, das war mein Bote, der mich angekündigt hat, aber jetzt habe ich den aussortiert, ich kann den nicht mehr gebrauchen, sondern er bleibt treu und steht zu Johannes. Wie gut das zu sehen. Jesus kann mit unserem Ärger umgehen und mit unseren Zweifeln. Und wenn wir das wissen, dann dürfen wir auch als Gemeinde barmherzig sein mit Zweiflern, mit Leuten, die gerade sich über Gott ärgern. Wenn wir das wissen, dann können wir ihnen sagen, ey, du stehst in einer langen Linie von Menschen in der Bibel, die sich auch über Gott geärgert haben, die auch Zweifel an Gott hatten. Da ist Johannes, aber es sind auch noch viele andere. Da ist Jeremia, da ist Elia, da ist Hiob und so weiter und so fort. Du stehst in einer langen Tradition. Wenn wir das wissen, dann können wir barmherzig sein mit Leuten, die Zweifel haben und die sich über Jesus ärgern. Und dann gibt es in diesem 11. Kapitel noch eine letzte Gruppe, die sich auch über Jesus ärgert. Und beim ersten Mal lesen und auch beim zweiten und dritten habe ich gedacht, was hat dieser Abschnitt im 11. Kapitel zu suchen? Ist der da irgendwie nur reingerutscht? Was macht dieser Abschnitt im 11. Kapitel? Und ich glaube, er steht da drin, weil es auch eine Gruppe ist. Eine Art von Menschen, die sich über Jesus ärgert. Und diese Gruppe ist quasi eine christlich sozialisierte Gruppe. Und zwar kommt sie aus den Dörfern, in denen Jesus am meisten gewirkt, am meisten gehandelt hat. Zum Beispiel Kapernaum. Nachdem Jesus öffentlich aufgetreten ist, so ungefähr mit 30 Jahren, hat er in Kapernaum gewohnt. Und die Leute haben ganz, ganz viel mitgekriegt von dem, was Jesus immer wieder getan hat. Sie haben ihre Kranken und Besessenen zu Jesus geheilt, immer wenn er zu Hause war. Und Jesus hat die geheilt. Immer wieder haben sie Wunder erlebt. Und wenn Jesus sich abends ans Ufer gesetzt hat, um einfach mal ein bisschen abzuschalten, oder das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ans Ufer gesetzt hat, dann kamen so viele Leute zu ihm hin, dass sie irgendwann, wenn er gepredigt hat, in ein Boot steigen musste, damit alle ihm zuhören konnten. Die Leute in Kapernaum, die haben seine Wunder gesehen, die haben gesehen, was er Großes gemacht hat. Und die fanden ihn auch gut als Lehrer. Die kamen in so großen Scharen, dass Jesus ins Boot steigen musste, damit alle ihn hören konnten. In Kapernaum, da hat er auch die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus vom Tod auferweckt. Das haben die Leute in Kapernaum auch mitgekriegt. Oder die blutflüssige Frau ist auch in Kapernaum passiert, wo eine blutflüssige Frau, die seit vielen Jahren schon an einer Krankheit leidet, mit einer Berührung wieder gesund macht. Auch das ist in Kapernaum passiert. Und die Leute fangen sogar an, Lobpreis zu machen, nachdem er den Gelähmten, der vom Dach runtergelassen wird, heilt. Auch das ist in Kapernaum passiert. Die Leute haben Lobpreis gemacht, haben Lieder für ihn gesungen. Sie sind ihm nachgelaufen, haben wie immer wieder ihre Kranken zu ihm gebracht. All das ist in Kapernaum passiert. Und dann sagt Jesus zu ihnen: Sodom, das Sündennest, dem wird es besser ergehen als dir, aber du, Kapernaum, du wirst in die Hölle hinabgestoßen werden. Warum? Nachdem sie all das miterlebt haben, die ganzen Wunder und ihn als großen Lehrer und guten Lehrer gefeiert haben, da sagt Jesus ihnen auch, Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens und nirgendwo anders ist ein Leben in Fülle zu finden als bei mir. Wenn du glücklich werden willst, dann bin ich der einzige Weg, wo du tiefes und glückliches Leben finden wirst. Und genauso wie heute auch. Als die Leute von Kapernaum und den anderen galiläischen Örtern diesen Absolutheitsanspruch Jesu hören, dass er sagt, ich bin der einzige Weg und es gibt keinen anderen Weg zu erfüllendem Leben als durch mich. Als sie diesen Absolutheitsanspruch hören, da drehen sie sich weg von ihm und sie laufen alle weg. So viele von den Jüngern laufen weg, dass er irgendwann zu den letzten 12, zu seinen 12 sagt, und wollt ihr mich auch verlassen? Jesus weiß, dass er Menschen verärgern wird. Deshalb sagt er, selig ist, wer sich nicht an mich ärgern wird. Und manchmal liegt es daran, dass wir ins Ärgern kommen oder ins Zweifeln kommen, weil die Lebensumstände so gar nicht danach aussehen, als wäre da jemand, der Kontrolle über unser Leben hätte, der einen guten Plan für unser Leben hat. Manchmal ärgern wir uns an Jesus, manchmal kommen wir ins Zweifeln, weil sein Handeln so gar nicht zu unserem Bild passt, das wir uns von ihm gemacht haben. Und manchmal kommen wir ins Zweifeln, weil wir merken, Jesu Anspruch ist nicht, dass du in die Kirche gehst als noch ein Verein, wo du auch noch hingehst, sondern Jesus sagt, der einzige Weg zu einem Leben in Fülle bin ich, Absolutheitsanspruch. Ich muss an erster Stelle stehen, als einziger Weg da sein, wenn du ein erfüllendes Leben leben willst. Und wir ärgern uns an diesem Absolutheitsanspruch Jesu und kommen ins Zweifeln. Jesus weiß, dass er Leute verärgern wird. Jesus weiß, dass Leute Anstoß an ihm nehmen werden. Timothy Keller, ein amerikanischer Prediger, der geht sogar so weit, dass er sagt, wenn du dich noch nie über Jesus geärgert oder Anstoß an ihm genommen hast, dann weißt du nicht, wer Jesus ist. Wenn du dich noch nie über Jesus geärgert hast oder Anstoß an ihm genommen hast, dann weißt du nicht, wer Jesus ist. Und ich glaube, da ist ganz viel dran. Eben weil Jesus nicht nur guter Lehrer und Wundertuer ist, eben weil seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind und deshalb manchmal andere Pläne hat für unser Leben als wir und eben weil unser Bild von ihm immer unvollständig und in manchen Punkten auch falsch ist. Deshalb werden wir wie Johannes immer wieder ins Fragen kommen und uns an Jesus ärgern. Und dann ist es gut zu sehen, wie barmherzig Jesus auf das Zweifeln von Johannes reagiert. Und wie barmherzig Jesus mit unseren Zweifeln und mit unserem Ärger umgeht und uns da nicht stehen lassen will, sondern mit den Worten, das 11. Kapitel endet, die ich jetzt auch noch zum Abschluss vorlesen will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Amen.